SRF 1.
Regionaljournal Basel heute zu oben mit diesen Themen. Verwirrung ums Hooligan-Konkordat. Die Basler Regierung kann sich nicht recht entscheiden, ob sie dafür ist oder dagegen. Die letzte Staatsrechnung. Der Baselbieter Finanzdirektor Adrian Balmer schaut führen auf seine Pensionierung.
Ich gehe nicht davon aus, dass ich meinen Wohnsitz wechsle und irgendwann in der Innerschweiz an einen See ziehe, wo man weniger Steuern zahlt.
Und Theater am Basler Strafgericht. Ein Prozess gegen eine junge Frau war heute Teil von einem Kunstprojekt. Das Wetter, morgen bleibt es zuerst sonnig, zu oben kann es ein bisschen Regen geben. Am Mikrofon Patrick Hünzle. Weniger Gewalt bei Fußball- und Eishockey-Match. Das ist das Ziel vom Hooligan-Konkordat. Das Konkordat soll jetzt verschärft werden. In Zukunft müssen die Fans zum Beispiel zwingend mit einem Extrazug an die Auswärtsspiel reisen. Bei diesem Konkordat muss jeder Kanton für sich entscheiden, ob er beitritt oder nicht. In Basel ist die Regierung eigentlich gegen das neue Hooligan-Konkordat, weil es aus ihrer Sicht keine Verbesserungen bringt. Trotzdem hat die Regierung jetzt beschlossen, dass Basel-Stadt beim Hooligan-Konkordat mitmachen soll und schlägt dem Grossen Rat vor, dass er dem Beitritt zustimmt. Die Haltung der Regierung sorgt bei Basler Politiker für Verwirrung. Zum Beispiel beim SP-Grossrat Tobi Schäfer, der das Hooligan-Konkordat bekämpft.
Die Mitteilung der Basler Regierung ist in der Tat irritierend. Sie tut auf 3/4 vom Platz ausführen, wo wir im Kanton Basel-Stadt die Verschärfung vom Hooligan-Konkordat nicht brauchen. Dann verlässt sie den Mut und auf dem letzten Viertel der Mitteilung sagen sie, dass man dennoch dem verschärften Hooligan-Konkordat beitreten sollte. Das ist sehr enttäuschend.
Das also die Meinung vom SP-Grossrat Tobi Schäfer. Heute Mittag hat dann der neu gewählte Basler Sicherheitsdirektor Baschi Dürr zum Hooligan-Konkordat Stellung genommen. Von ihm hat der Michael Müller als erstes wissen, warum das die Basler Regierung erklärt, dass man zu Basel kein verschärftes Hooligan-Konkordat braucht und dann doch dem Konkordat zustimmt.
Es ist richtig, der Regierungsrat ist zum Schluss gekommen, dass wir in Basel-Stadt ein gutes Modell entwickelt haben über die letzten Jahre, wo wir zusammenarbeiten mit allen Beteiligten, mit allen Players, die hier eine Rolle spielen, dass wir auch nicht in ständigen Regelverschärfungen der Folge in allererster Linie sind, sondern in den Erkenntnisgewinn, ganz operativ, an der Front, auf der Strasse, im Einsatz und hier laufend Stückchen für Stückchen besser werden in der Prävention von Gewaltereignissen, was auch in Basel-Stadt gibt. Das haben wir überhaupt nicht kleinreden. Jetzt, der Regierungsrat hat trotzdem beschlossen, dem Hooligan-Konkordat der verschärften Version beizutreten. Wir machen das zum einen, weil es usamt ist, so ein Vertrag, der gesamtschweizerisch einstimmig von dieser Konferenz von den kantonalen Justiz- und Sicherheitsdirektoren verabschiedet worden ist, dass man das weiterträgt. Wir haben auch nicht wollen, den Vorwurf ausgesetzt sehen, dass wir im Grossen Rat Debatten verhindern. Und nicht zuletzt geht es ja um eine Haufen Kann-Formulierungen in diesem Konkordat. Sprich, wenn man das liberal auslegt, zurückhaltend auslegt, sollte der Grosse Rat dann Ja sagen. Und das tun wir heute schon klar in Aussicht stellen, dann wird sich in Basel-Stadt nichts ändern.
Sie selber haben ja schon vor Ihrer Wahl zum Regierungsrat dezidiert gegen diese Verschärfung Stellung genommen. Haben Sie jetzt Ihre Meinung einfach geändert?
Der Gesamtregierungsrat hat gestern das entschieden, was ich heute kommuniziert habe. Ich trage den Entscheid so kollegial mit.
Also heisst das, Sie haben eigentlich Ihre Argumente vorgebracht, sind aber in der Regierung überstimmt worden?
Es ist nicht üblich, dass man diskutiert, wer was genau beantragt hat, wo welche Meinung gefallen ist. Ich glaube, die Regierung ist da, um zusammen am Schluss zu einem Entscheid zu kommen. Zu diesem Entscheid ist man gestern gekommen, den haben wir heute kommuniziert und ich trage den kollegial mit.
Aber man weiss ja, das Parlament ist zum grösseren Teil dagegen. Also wäre es nicht mutiger gewesen, die Regierung hat da vorher schon gesagt, wir wollen das nicht.
Also wenn Sie sagen, nur mit denen etwas ins Parlament zu bringen, wenn man dort sicher Recht kriegt, hat das sicher nicht ein Zeichen von Mut.
Eine letzte Frage. Es ist eben anzunehmen, der Grossrat sagt Nein zu dieser verschärften Form vom Hooligan-Konkordat. Das wäre eine besondere Situation für Basel. Möglicherweise wäre es der einzige Kanton in der Schweiz, der das nicht hat. Hätte das nicht negative Folgen? Dass dann Basel plötzlich zum Mekka wurde für gewaltbereite Fans?
Das ist etwas, was ich jetzt im Gespräch mit Leuten, die viel näher an dieser Thematik sind, als ich so wenig gehört habe. Selbstverständlich weiss man nie ganz genau, wie sich alles wird entwickeln. Aber es ist ja keineswegs so ganz unabhängig, wie jetzt der Grosse Rat zu dem Konkordat entscheidet, dass wir ein rechtsfreier Raum wären. Wir haben das erste Konkordat, das ist und bleibt in Kraft, auch in Basel-Stadt. Wir haben ein Polizeigesetz, das schon eine Bewilligungspflicht vorsieht. Wir haben die nationalen Gesetze, Strafrecht, Strafprozessordnung. Wir haben ein weites Instrumentarium und das wenden wir im Einzelfall auch sehr konsequent an.
Sagt der Basler Sicherheitsdirektor Baschi Dürr im Interview mit Michael Müller. Nach dem Beschluss der Basler Regierung formiert sich jetzt aber auch schon der Widerstand gegen das Hooligan-Konkordat, und zwar gerade in beiden Basler Kantonen. Nächste Woche stellt sich ein Komitee der Öffentlichkeit vor, wo Politiker von Basel-Stadt und Basel-Land und von verschiedenen Parteien dabei sind und gegen das Hooligan-Konkordat Stellung nehmen. Meldungen aus der Region. Aufs Bienensterben aufmerksam machen. Das haben Aktivisten von der Umweltschutzorganisation Greenpeace heute Morgen wollen. Sie sind aufgeklettert auf ein Gebäude vom Basler Agrochemiekonzern Syngenta beim Badischen Bahnhof und haben dort ein Transparent aufgehängt. Greenpeace fordert das Verbot von Pestiziden, die möglicherweise schädlich sind für Bienen. Keine Freude an deren Aktion hat Syngenta gehabt. Das Unternehmen hat Strafanzeige eingereicht gegen die Greenpeace-Aktivisten. Syngenta betont auch, dass nicht Pestizide schuld seien am Bienensterben, sondern vor allem Viren und Krankheiten. 17 Verkäuferinnen und Verkäufer vom Kleidergeschäft Metro Boutique in der Gäbergasse zu Basel haben heute Mittag über eine Stunde lang gestreikt, das weil sie bis jetzt vergeblich höhere Löhne von ihrem Arbeitgeber gefordert haben, schreibt die Gewerkschaft Unia. Die streikenden Angestellten fordern mindestens 4'000 Franken Lohn pro Monat und einen 13. Monatslohn. Laut Unia verdienen die Angestellten bei Metro Boutique im Moment bei einem 100% Pensum 3'500 Franken. Die Verkäuferinnen seien aber nur Teilzeit angestellt, der Lohn sei also noch tiefer. Metro Boutique hat Kleiderläden in der ganzen Schweiz. Zum Warnstreik zu Basel hat heute niemand von den Verantwortlichen von Metro Boutique Stellung nehmen. Eine Meldung vom Sport. Die Volleyballerinnen von Smash Pfäffigen bekommen einen neuen Cheftrainer für die nächste Saison in der Nationalliga A. Es ist der Italiener Alessandro Lodi. Der Alessandro Lodi lebt seit bald 10 Jahren in der Schweiz und hat bis jetzt bei verschiedenen Clubs geschafft, unter anderem beim VBC Laufen. Smash Pfäffigen hat in der aktuellen Saison mit Platz 7 seine Saisonziele verpasst und hat sich von der Trainerin Jana Surikova getrennt. Zum vierten Mal hintereinander schreibt die Staatsrechnung vom Kanton Basel-Land rote Zahlen. Für das Jahr 2012 schließt die Rechnung mit einem Defizit von 32 Millionen Franken ab. Das ist mehr als budgetiert und mehr als im Vorjahr. Dafür hat das mal das Eigenkapital nicht angezapft werden müssen, um die Vorgaben der Defizitbremse zu erfüllen. Und der Kanton war in der Lage, die Rückstellungen für die Sanierung der Pensionskasse um 111 Millionen Franken aufzustocken. Nach 13 Jahren im Amt hat der Finanzdirektor Adrian Balmer heute seine letzte Staatsrechnung präsentiert. Ende Juni tritt der Adrian Balmer zurück. Bis dorthin hat er es aber noch streng, denn seit dem Tod von Peter Zwick führt der Adrian Balmer nicht nur die Finanz-, sondern interimistisch auch noch die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion. Der Martin Jordan hat mit dem Adrian Balmer geredet.
Adrian Balmer, die Rechnung vom Kanton Basel-Land schließt zum vierten Mal hintereinander defizitär ab. Sie haben trotzdem gesagt, Sie seien zufrieden. Wie geht das zusammen?
Ja, man muss einfach immer sehen, woher wir kommen. Und wir haben natürlich viel grössere Defizite gehabt. Und das Mal haben wir eigentlich, wir hätten auch schwarze Zahlen zeigen können. Sie hat einfach nicht ganz so passt in die ganze Landschaft. Denn wir haben natürlich eine Erfolgsrechnung, die immer noch überstrapaziert ist. Aber wir sind auf gutem Weg. Das Entlastungspaket hat angegriffen. Wir haben allerdings eine Rückstellung gebildet von 111 Millionen für die Ausfinanzierung von der Pensionskasse.
Sie sagen, Sie hätten können schwarze Zahlen schreiben, wenn Sie hätten wollen. Heisst das, Sie haben einen Trick angewendet, um die rot zu behalten, damit die Sparanstrengungen nicht abnehmen?
Nein, überhaupt nicht. Denn die Rückstellung, die wir natürlich bilden, die ist auch notwendig. Wir haben nicht auf Reserve Rückstellung gebildet. Sie wissen, dass die Ausfinanzierung für den Kanton etwa 1 Milliarde kostet. Und für das ist die Rückstellung natürlich überhaupt nicht etwa zu hoch.
Sie sehen also keinen Grund, sich Sorgen zu machen um die Finanzen von diesem Kanton.
Selbstverständlich mache ich mir Sorgen um die Finanzen von diesem Kanton. Wir haben eine sehr gute Ausgangslage. Wir haben auch in der Vergangenheit für eine sehr gute Bilanz gesorgt. Oder man hat in einem guten Jahr hat man das Geld nicht verdummt, sondern man hat Reserven gebildet, man hat Rückstellungen gebildet. Von dem tun wir auch bis zu einem gewissen Grad zehren. Aber wir haben eine Erfolgsrechnung, wo man mehr ausgibt, als man einnimmt. Und das müssen wir korrigieren. Da haben wir ein Entlastungspaket beschlossen. Da sind wir am Umsetzen. Und was einfach immer zeigt, ist, es braucht die volle Umsetzung von dem Entlastungspaket, damit man in schwarze Zahlen kommt, wie die Verfassung auch verlangt.
Das Ziel ist ja, mit dem Entlastungspaket ab 2015-16 schwarze Zahlen zu schreiben. Die Sanierung von der Pensionskasse drückt jetzt hier auch noch rein. Mit auf der Ausgabenseite, ist das Ziel noch realistisch, ab 15-16 schwarze Zahlen?
Das Ziel ist realistisch, wobei bei der Ausfinanzierung natürlich eine Rolle spielt, ob Gemeindeinitiativen angenommen werden. Die würde es ganz massiv zusätzlich belasten. Und was ebenfalls eine Rolle spielt, ist, wie schnell wird man, kann man die Schuld, die es danach gibt, amortisieren.
Adrian Balmer, Sie haben heute Ihre letzte Staatsrechnung präsentiert und in meiner Einschätzung mit auffallend guter Laune. Hängt das auch damit zusammen, dass Sie gelöster sind jetzt, weil der Rücktritt näher rückt?
Nein, ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt. Also es ist nicht so, dass ich bereits auf dem Weg in Pensionierung bin. Im Gegenteil, ich habe jetzt eigentlich am Schluss noch eine zusätzliche Direktion, die ich ad interim führe, mit Volkswirtschaft und Gesundheitsdirektion. Das gibt einfach noch zusätzlich Zeitbedarf und Akten, die man muss lesen muss und muss dort dann auch noch Coaching-Aufgabe wahrnehmen. Nein, aber die Rechnung ist grundsätzlich gut. Das heisst, man ist auf gutem Weg und das ist etwas Positives.
Also von dort her und vielleicht auch der Rücktritt, der langsam kommt, es fällt langsam Ballast ab und das spüren Sie?
Ja, schauen Sie, also was natürlich positiv ist für mich, ist, dass die Vorlage zur Ausfinanzierung von der Pensionskasse, wo ja am Anfang da die Leute gesagt haben, chancenlos, die ist morgen in einer Woche im Parlament und das ist eine sehr gute Vorlage. Da hoffe ich und erwarte ich, dass das Parlament ja auch entsprechend dort beschließen und das macht natürlich eine gewisse Freude und Genugtuung, dass das sehr komplexe Geschäft gut über die Bühne geht.
Sie haben es gesagt, Sie führen im Moment zwei Direktionen, ein Amtsübergabe steht bevor, Sie haben komplexe Sachverhalte, Pensionskassenreform, die ganze Finanzen in den Griff zu bekommen. Düster Eindruck oder haben Sie zum Abschluss von Ihrer Regierungstätigkeit eigentlich die strengste Zeit überhaupt?
Ja, nein, das täuscht schon nicht. Die letzten Jahre sind sicher viel strenger gewesen. Auch das Klima natürlich, das sich verändert hat politisch. Der Ton, der ruhiger geworden ist im Parlament. Das ist sicher so, dass es nicht einfacher geworden ist, ja.
Ist denn die schönste Zeit für Sie in der Regierung gewesen, wo Sie gewählt worden sind, die Jahre gerade, wo dort gekommen sind?
Schauen Sie, man sagt ja, die schönste Zeit ist zwischen der Wahl und dem Amtsantritt. Dort haben Sie noch überhaupt keine Verantwortung und Sie können sich einfach freuen. Also ich habe nicht gelitten in dem Amt bis jetzt, sondern das ist eigentlich das schönste Amt, das Sie haben können. Ist faszinierend, aber es zehrt selbstverständlich auch und also wenn ich das abgebe und dann am Samstag, Sonntag keine Akten mehr muss lesen, dann nachher tue ich das wahrscheinlich nicht vermissen.
Adrian Balmer, im Februar ist Ihr Regierungskollege, der Peter Zwick, gestorben. Als Sie Ihren Rücktritt angekündigt haben, haben Sie ihn primär mit gesundheitlichen Problemen begründet. Was hat der Tod von Peter Zwick, der auch krank war, was hat er bei Ihnen ausgelöst?
Also ich bin einfach latent gesundheitlich nicht optimal auf dem Damm. Also ich habe Diabetes und muss einfach schauen. Es ist nicht so, dass ich da akut das Problem habe. Aber für mich hat das natürlich wieder gezeigt, was man ja immer weiss, aber verdrängt, dass es sehr schnell gehen kann. und dass es einfach notwendig ist, dass man auch auf die Gesundheit schaut und dass man halt hoffentlich rechtzeitig vielleicht auch noch anders kann machen, was einem auch gefällt.
Das heisst, was haben Sie sich konkret vorgenommen für Ihre Zeit, wenn Sie nicht mehr in der Regierung sind, was nachher kommt?
Ja, ich will sicher mehr Zeit haben für meine Grosskinder. Ich habe eine riesige Beige von Büchern, die ich jeweils gekauft habe, wenn sie mich interessiert haben. Aber bis jetzt durchstapeln. Und die werde ich können lesen und die werde ich sicher auch vermehrt und spontaner können, mal sagen, eine Städtereise irgendjemand angehen. Jassen habe ich auch schon lange nicht mehr können. Dass man auch eben mehr Zeit hat, auch für Freunde. Ja, vor allem natürlich Familien mit den Grosskindern, wo man doch noch einen Haufen Dummheiten denen kann lernen als Grossvater.
Und wie lange werden Sie sich noch mitverantwortlich fühlen für all die Rechnungen, die jetzt noch kommen?
Ja, mitverantwortlich für den Kanton würde ich mich immer fühlen. Also ich bin mit dem Kanton natürlich sehr stark verbunden, bin ja auch mit der Regierung stark verbunden und das wird eine lebenslange Verbindung sein und wird mich natürlich immer interessieren. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich jetzt meinen Wohnsitz wechseln und irgendjemand in der Innerschweiz an einen See ziehen, wo man weniger Steuern zahlt.
Sagt der Baselbieter Finanzdirektor Adrian Balmer auf Fragen von Martin Jotan. Zum nächsten Thema. Heute haben die Basler Dokumentartage angefangen. Eine Theaterwoche vom Basler Theatermacher Boris Nikitin. Zusammen mit dem Regisseur Milo Rau hat er am Nachmittag an einen Prozess im Basler Strafgericht eingeladen. Ein realer Prozess gegen eine junge Frau ist Teil geworden von einem Theaterprojekt. 25 Besucher sind mit dem Milo Rau an diesen Prozess gegangen. Für uns dabei war ist Benedikt Erni. Benedikt Erni, eine Theaterproduktion in einem Strafgericht. Wie muss man sich das vorstellen?
Also, ich muss mal vorweg schicken. Im Gerichtssaal heute am Basler Strafgericht ist es ganz real zu und her gegangen. Es ist um einen Fall gegangen von einer Frau, die auf dem Barfüsserplatz ausgeflippt ist. Sie hat fast 1,5 Promille Alkohol im Blut gehabt und ist nach einer Billettkontrolle im Tram auf Polizisten los. Anders als sonst bei einem so einem Gerichtsfall sind aber Zuschauerränge, also bei einem normalen Gerichtsfall, sind Zuschauerränge voll gewesen mit Zuschauern wie halt in einem Theaterstück.
Sie haben gesagt, es war ein ganz normaler Fall gewesen, wie ins Strafgericht immer wieder, jeden Tag verhandelt. Was ist denn Theater oder was ist der künstlerische Wert an dem Ganzen gewesen?
«It's the real thing» heisst der Basler Dokumentartag, also es ist Wirklichkeit. Machen das der Basler Theaterkünstler Boris Nikitin und der Titel ist eigentlich auch Programm. Es gibt Aufführungen in der Kaserne, im Roxy, am Gare du Nord. Man geht aber an reale Schauplätze, eben Schulen, Kirchen oder ans Gericht. Der Schweizer Regisseur Milo Rau hat vor und nach der Verhandlung den Prozess aufgeschafft. Man hat im Publikum darüber geredet. Das Spannende für ihn, sagt der Milo Rau, sei, dass man an einem realen Prozess mit richtigen Personen, mit einem realen Vorkommnis zu tun hat. Aber man weiss nicht, wie das Stück rauskommt. Man weiss also nicht, was Gericht für ein Urteil fällt. Und das im Gegensatz zu einem Theaterstück, wo man eigentlich immer weiss, wie es ausgeht. Der Fall selber, der ist eigentlich per Zufall ausgewählt worden. Ist einfach einer gesehen, der heute Nachmittag über die Bühne ist, kann man fast sagen. Der Milo Rau sagt aber eigentlich eine gelungene Ausgangslage.
Ich finde es sehr interessant. Es passiert eigentlich das, was bei Rashomon in dem berühmten Film passiert. Es wird ein Fall aus drei Perspektiven oder sogar vier Perspektiven aufgerollt. Ein sehr einfacher Fall, eine Krangelei bei einer Fahrausweiskontrolle, die ausartet. Und wo dann auch so wir wird, dass eigentlich sich niemand mehr richtig genau erinnern kann, ist jetzt ein Faustschlag, hat er stattgefunden, hat er nicht stattgefunden. Und man plötzlich sieht, wie kompliziert eigentlich die Wirklichkeit ist, wenn man sie am Gesetz unterwerft und fragt, ja, was ist denn jetzt genau passiert? Wo hat es eigentlich angefangen? Wer ist die Schuld?
Es ist ein realer Prozess, das haben Sie vorher gesagt, aber was haben denn die Beteiligten gefunden, dass sie quasi ungefragt da in ihrem Prozess Teil von einer Theaterproduktion geworden sind?
Das war unterschiedlich. Die Anklagte selber, eine junge Frau, die war gar nicht begeistert, oder wie ihr Anwalt Felix Mopper sagt.
Ich finde, es ist vor allem auch der Anklagten gegenüber, ist es eine Herabminderung, wenn man sie quasi als Schauspielerin will anschauen will. Für sie geht es um sehr viel. Im heutigen Fall ist sie eine junge Frau, die noch nie vor Gericht gestanden ist, die in einen unglücklichen Vorfall verwickelt worden ist, wo sie eigentlich auch die rückgängig machen will. Und für sie ist das auch sehr belastend gewesen.
Also der Anwalt und die Anklagte nicht so begeistert. Weniger Mühe gehabt mit dem ganzen Umstand die Richterin, Felicitas Lenzinger. Sie hat durchaus Parallelen gesehen zwischen dem heutigen Fall und dem Theater.
Also ich bin ja hier als Gerichtspräsidentin und habe mit dem auch eine gewisse Rolle in diesem ganzen Verfahren. Die Verteidigung hat eine Rolle, die Staatsanwaltschaft hat eine Rolle, die Zeugen haben eine Rolle. Und insofern kann man das vergleichen. Was man vielleicht nie vergessen darf, ist einfach, dass es ernst, also dass es für die Betroffenen ernst ist und dass wir das nicht spielen.
Ein ernster Fall, aber eben heute quasi ein Theaterstück. Wie ist denn das Theaterstück ausgegangen?
Für die Verurteilte eigentlich gut. Sie hat weniger hohe Strafe bekommen, als die Staatsanwaltschaft das verlangt hat. Sie hat keine bedingte Gefängnisstrafe bekommen, sondern nur in Anführungszeichen Geldstrafe. Die Besucher, die sind mit unterschiedlichen Eindrücken heim. Für einen Mengen war es auch die erste Gerichtsverhandlung gewesen. Im Gespräch mit den Besuchern haben wir dann gespürt, dass sie auch Mitleid gehabt haben mit der Anklagten und dass sie schlussendlich einverstanden gewesen sind mit dem Urteil. Ein Stück also für eigentlich alle mit dem glimpflichen Ende. Wie das Urteil die betroffenen Polizisten, die beim Zwischenfall Kratzer im Gesicht vorgetragen haben, wie sie das aufgenommen haben, das ist mir nicht bekannt. Man hat aber bei allen gespürt, also bei den Polizisten und bei der Frau, sie hätten eigentlich gerne gehabt, wenn die ganze Sache im Januar 2012 gar nicht passiert wäre. Also wenn sie gar nicht real gewesen wäre, doch lieber eine Inszenierung ohne Folgen für alle.
Informationen von Benedikt Erni zu einem ganz speziellen Theaterprojekt im Rahmen der Basler Dokumentartag. Es ist 5:05. Sie hören das Regionaljournal Basel auf SRF 1. Hier nochmals das Wichtigste von der Sendung in Kürze. Die Basler Regierung ist zwar eigentlich gegen die Verschärfung des Hooligan-Konkordat, trotzdem tritt sie dem Konkordat bei und beantragt dem Grossen Rat, dass er dem Beitritt zustimmt. An der Basler Praxis im Umgang mit Fußballfans werde sich so oder so kaum etwas ändern, verspricht der Basler Sicherheitsdirektor Baschi Dürr. Im Grossen Rat hat der Beitritt zum Hooligan-Konkordat vermutlich aber keine Chance. Die Baselbieter Staatsrechnung schreibt zum vierten Mal hintereinander rote Zahlen. Für das Jahr 2012 schließt die Rechnung mit einem Defizit von 32 Millionen Franken ab. Das ist mehr als budgetiert und auch mehr als im Vorjahr. Dafür hat diesmal das Eigenkapital nicht angezapft werden, um die Vorgaben der Defizitbremse zu erfüllen. Der Kanton war sogar in der Lage, Druckstellungen für die Sanierung der Pensionskasse um 111 Millionen Franken aufzustocken. Aufs Bienensterben aufmerksam machen, das haben Aktivisten von der Umweltschutzorganisation Greenpeace heute Morgen wollen. Sie sind aufgeklettert auf ein Gebäude vom Basler Agrochemiekonzern Syngenta beim Badischen Bahnhof und haben dort transparent aufgehängt. Greenpeace fordert ein Verbot von Pestiziden. Keine Freude an dieser Aktion hat Syngenta gehabt. Das Unternehmen hat Strafanzeige eingereicht gegen die Greenpeace-Aktivisten. Syngenta betont auch, dass nicht Pestizide schuld seien am Bienensterben, sondern vor allem Viren und Krankheiten. Und wir kommen zum Wetterbericht mit der Claudia Stocker von SRF Meteo.
Es gibt eine milde und auf vielen Orten klare Nacht. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 12 Grad. Und am Morgen werden wir nochmal mit einem ziemlich sonnigen und warmen Tag verwöhnt. Temperaturen steigen zu Gelterkinden und zu Laufen auf 20 Grad und in der Stadt auf 22 Grad. Dazu scheint vor allem am Vormittag noch recht häufig die Sonne. Gegen den Nachmittag werden die Wolkenfelder immer dicker. Ganz lokal könnte es kurz mal nass werden. Richtig verregnet wird man aber erst ab dem Freitag. Der ganze Freitag ist trüb und auch immer wieder nass bei Temperaturen von nur noch gerade 11 Grad. Richtig passwang könnte es sogar noch mal ein bisschen Schnee geben.
So viel vom Regionaljournal Basel für heute. Wir hören uns wieder morgen um 6:30. Informationen von uns gibt es auch im Internet unter srf.ch. Dort können Sie unsere Sendungen als Podcast abladen. Am Mikrofon verabschiedet sich der Patrick Künzle.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.